HR Info. Kulturlust.
Mit Christoph Schäffer. 2015 war ein Jahr des Schreckens für die Kultur. Es begann mit der Ermordung von Zeichnern und es endete mit dem Mord an Konzertbesuchern. Zwei Terrorakte, beide in Paris, die auf brutale Weise deutlich gemacht haben, dass Kultur politisch ist. Nicht nur, wenn sie provoziert und sich einmischt, sondern auch, weil schon das pure Vergnügen zu tanzen, zu singen oder Witze zu machen bedroht erscheint. In der Kulturlust blicken wir heute zurück auf ein Jahr, in dem die Kultur von mehreren Seiten gewaltsam angegriffen wurde, in dem sie aber auch begonnen hat, sich zu wehren. Bete nicht für mich, spar dir dein Gebet auf. Die kalifornische Band Eagles of Death Metal mit ihrem aktuellen Song Save a Prayer. Am 13. November traten die Eagles of Death Metal in Paris auf, im Club Le Bataclan, als mehrere Männer den Saal stürmten und um sich schossen. Mindestens 89 Menschen starben hier. Insgesamt wurden an diesem Freitag, dem 13. in Paris, 130 Menschen Opfer von islamistischen Terroristen. Die Mitglieder der Eagles of Death Metal überlebten und kehrten traumatisiert nach Kalifornien zurück. Kerstin Zilm.
Sichtlich erschüttert, blass und mit Tränen in den Augen erzählt Jesse Hughes, Frontman von Eagles of Death Metal, im Fernsehinterview vom Abend des 13. November in der Konzerthalle Bataclan.
Several people hid in our dressing room and
mehrere Leute haben sich in unserer Umkleidekabine versteckt und irgendwie sind die Killer reingekommen. Sie haben alle umgebracht. Bis auf einen Jungen, der sich unter meiner Lederjacke versteckt hatte.
Except for a kid who was hiding under my leather jacket.
Rockige Tanznummern und bluesige Hymnen zum Mitsingen sind das Markenzeichen der Band. Inspiriert sind sie von AC/DC und den Rolling Stones. Ihr Name ist nur ein Witz. Hughes und Mitgründer Joshua Omm kennen sich, seit sie als Teenager in Palm Desert zusammen zur Schule gingen. 20 Jahre später überlegten sie bei einer Jam-Session in der kalifornischen Wüste nahe dem Joshua Tree Park, wie könnte sich eine Metal-Version der Eagles anhören. Und so kam es zum Namen. Robin Celia, Besitzerin eines Musikclubs in der Wüste, in der Eagles of Death Metal seit über 10 Jahren regelmäßig auftreten. Sie nehmen sich selbst nicht zu ernst und wollen anderen nur Freude bringen. Es gibt keine bodenständigere Gruppe von Jungs als sie. Sie wissen, was für ein Geschenk es ist, von dem, was sie lieben, leben zu können. In der Wüste sind die Bandmitglieder Teil einer Künstlergemeinde. Maler, Bildhauer, Poeten und Musiker. Innerhalb von Stunden nach dem Anschlag tauschten deren Mitglieder Informationen aus, versuchten herauszufinden, was geschehen war. Sie trauern um Nick Alexander aus London, der fürs Management der Tour angestellt war. Sie erfuhren, dass die Band 7 Songs ihres Programms gespielt hatte, als die Terroristen begannen zu schießen. Sie hörten, dass sich alle Musiker in Sicherheit bringen konnten. Alle wissen, dass die Band für immer durch das Erlebnis verändert sein wird, nicht aber die Freundschaften, die sie verbinden. Nicht Terror und Gewalt, sondern Freundschaft und Mitgefühl sind es auch, die Eagles-Sänger Jesse Hughes am Abend in Paris am meisten beeindruckten.
So many people put themselves in front of people.
So viele haben sich schützend vor andere gestellt. Ein wichtiger Grund, warum so viele gestorben sind, ist, dass so viele ihre Freunde nicht verlassen wollten.
The Eagles of Death Metal. Zur Wiedereröffnung des Bataclan in Paris Ende 2016 wollen sie auf jeden Fall wieder dort auftreten. Um ihrem Entsetzen, ihrer Trauer, ihrer Wut Ausdruck zu verleihen, haben viele Menschen nach den Anschlägen von Paris gesungen oder gezeichnet und dann Lieder oder Bilder über soziale Medien im Netz weltweit verbreitet. Juliane Ort über kollektive Symbole der Betroffenheit.
Die Anschläge von Paris waren nur ein paar Stunden her. Schon stand der Song zum Ereignis auf YouTube.
Aus Angst wird Hass, aus Hass wird Krieg, bis die Menschlichkeit am Boden liegt, bis hier alles explodiert. jeder den Verstand verliert. Das alles hatten wir schon mal.
Er stammt von Alex Thiel aus Waging am See in Bayern. Der 27-jährige Musiker hat in der Nacht fassungslos die Bilder aus Paris gesehen. Sein Weg der Verarbeitung: ein Lied schreiben, mit der Handykamera aufnehmen und ab damit ins Netz. Gerade mal eine Viertelstunde hat das gedauert. Deshalb heißt es nur ein Lied. So konnte sich Alex Thiel seinen Frust und seine Verzweiflung von der Seele schreiben und mit anderen teilen.
Ich war wütend, ich war richtig sauer. Ich war sauer auf die Welt. Und vielleicht ist Musik so eine Mini-Superkraft, wo man vielleicht so ein bisschen was bewirken kann.
The world will live as one.
Noch schneller als Alex Thiel war der Grafikdesigner Jean Julien. Der Franzose, der in London lebt, hat schon um kurz nach Mitternacht seine Zeichnung ins Netz gestellt und damit das Symbol des Gedenkens geschaffen. Durch die Verbindung des Peace-Zeichens mit dem Eiffelturm entstand ein einfaches Logo. In seiner Schlichtheit sagt es alles und bedient noch dazu alle Ansprüche moderner Ästhetik. Es ziert Millionen von Facebook-Seiten und war bei Mahnwachen und Kundgebungen zu sehen.
Je suis Charlie. Dieser einfache Satz, weiß auf schwarzem Hintergrund geschrieben, war auch so ein im Netz verbreiteter Ausdruck von Trauer und Solidarität. Er entstand unmittelbar nach dem 7. Januar 2015, dem Mordanschlag auf die Redaktion der Satirezeitschrift Charlie Hebdo mit mehr als einem Dutzend Toten. Das wöchentlich erscheinende Blatt hatte unter anderem mit Karikaturen des Propheten Mohammed den Zorn von Islamisten auf sich gezogen. Eine Woche danach machten die Überlebenden ein neues Heft. Ann-Christine Heckmann berichtete damals aus Paris.
Es tut mir leid, wir haben ihn wieder gezeichnet, sagt der Karikaturist
Luz.
Aber der Mohammed, den wir gezeichnet haben, ist einer, der weint. Mohammed weint um Charlie Hebdo. Die Titelseite ist mutig. Und nicht nur beim Titel ist sich das Satireblatt treu geblieben. Provozierend, bissig, derb auch. Humor statt Pathos, Witz statt Trauer. Keine Sonderausgabe, keine Nachrufe. Die erste Ausgabe nach den Anschlägen sei ganz bewusst so wie die 1177 Ausgaben davor, betont Chefredakteur Gérard Biard.
C'est le même Charlie Hebdo que nous faisons depuis 22 ans.
Es ist die gleiche Zeitung, die wir seit 22 Jahren machen. Denn wir wollten unseren Lesern die Zeitung liefern, die sie kennen. Wir wollen sie nicht zum Weinen, wir wollen sie zum Lachen bringen. Denn das ist das, was wir am besten können.
Parce que c'est ce qu'on sait faire le mieux.
Doch diese Ausgabe war eine schwere Geburt. Die Redaktion stand unter Schock nach der Ermordung der Kollegen. Außerdem fehlten die wichtigsten kreativen Köpfe, wie Sharp, Cabu, Tinius, alle ermordet. Karikaturist Luz, verantwortlich für die Titelseite, saß stundenlang vor einem weißen Blatt.
J'ai convoqué tous ces talents, tous les talents du journal.
Ich habe irgendwann all diese Talente der Zeitung versammelt, also in meinem Kopf. Und da habe ich mir, also haben wir uns gesagt, dass wir für den Titel vor allem ein Bild bräuchten, das uns zum Lachen bringt.
Un dessin qui nous fasse marrer, avant tout.
Entstanden ist die Karikatur von Mohammed. Der Prophet vergießt eine Träne, zieht die Mundwinkel nach unten. In den Händen hält er einen Zettel mit der Aufschrift »Ich bin Charlie«. Darüber steht »Alles ist vergeben«. Zu sagen, dass alles vergeben ist, das ist wie wenn man allen Terroristen den Stinkefinger zeigen würde. Ich finde dieses Bild prächtig. Die sind wirklich sehr gut. Das musste man sich erst mal wagen. Doch die Meinungen an den Kiosken in Frankreich sind geteilt. Viele Franzosen befürchten, dass die Satirezeitung mit ihren provozierenden Karikaturen in unsicheren Zeiten nur noch mehr Öl ins Feuer gießt. Insbesondere in der muslimischen Gemeinde stößt die neue Ausgabe von Charlie Hebdo auf Unverständnis und Ablehnung. Der Prophet ist heilig und das da ist Provokation. Ihn auf einem Bild oder einer Zeichnung zu zeigen, das stört mich. Charlie Hebdo macht weiter mit seinen Provokationen und das kann wirklich schlimme Folgen haben. Es war ja jetzt schon extrem schlimm. Blasphemie ist im laizistischen Frankreich kein Straftatbestand und deshalb müssen die Charlie-Macher zumindest juristisch nichts befürchten. Chefredakteur Gérard Biard versucht, Bedenkenträger und Kritiker zu besänftigen. Jetzt schauen Sie sich doch mal diesen Mohammed an. Der ist so viel sympathischer als der Mohammed, der zu Unrecht von den Terroristen für ihre Taten vorgeschoben wird. Unserer ist sehr viel sympathischer.
Alle waren plötzlich Charlie. So viel Solidarität mit Satirikern war nie. Früher wurden sie verklagt, geschmäht, angefeindet, jetzt galten freche Zeichner als Verteidiger westlicher Freiheitswerte. Ein leidgeprüfter Satiriker ist der frühere Titanic-Chefredakteur Hans Zippert. Nach dem Anschlag auf Charlie Hebdo sagte Zippert in der hr-info-Kulturlust:
Ich war, muss ich sagen, doch sehr gerührt. Also ich habe wirklich auch viele Anrufe erhalten, in der mir die Anteilnahme ausgedrückt wurde und das Mitgefühl, als ob ein naher Verwandter irgendwie gestorben wäre und man mir jetzt kondolieren müsse dazu. Das hat mich überrascht und ja auch tatsächlich bewegt. Das hat mir erstmal gut gefallen, war aber auch merkwürdig, weil man normalerweise als Satiriker eigentlich nicht so sehr und so offensiv geliebt wird. Es ist tatsächlich eine ganz große Bewegung. Wir sind jetzt alle Satiriker. Ja. Die Pflicht zum Spaß, zur Satire, zum Witz, die wird jetzt überall ausgerufen.
Nicht nur Künstler und demokratische Politiker solidarisierten sich mit den Satirikern, auch Rechtspopulisten aller Schattierungen taten dies, in der Absicht, xenophobe Ängste vor dem Islam weiter anzuheizen. Immer wieder wählen sie zentrale Plätze vor Theatern oder Opernhäusern für ihre Kundgebungen. Die Dresdner Semperoper verwahrte sich gegen die regelmäßigen Pegida-Aufmärsche vor ihrer Haustür mit dem Schriftzug »Wir sind kein Bühnenbild für Fremdenhass«. Und das Staatstheater in Mainz versuchte im November eine Demonstration der AfD mit Beethovens »Ode an die Freude« zu übertönen.
Hören Sie auf zu singen.
Wir würden es wieder machen. Wir sind uns keines groben Unrechts bewusst. Wir wollten stören, aber nicht grob stören. Und ich finde, wenn man die Ode an die Freude singt, das kann nichts Grobes sein. Das ist was zutiefst Menschenfreundliches, Positives. Am meisten gebeutelt ist ja die Semperoper. Die finde es auch absolut befremdlich, dass ausgerechnet vor einem Theater immer wieder dann Pegida-Demonstrationen stattfinden. Die haben zum Teil reagiert mit Licht aus oder mit auch entsprechenden Projektionen. Und wir wollten jetzt eben auch mit dem reagieren, was wir sonst auch machen.
Markus Müller, der Intendant des Staatstheaters Mainz, war das über den gesungenen Widerstand gegen eine Demonstration der AfD. Kunst und Kultur haben sich im Jahr 2015 politisch artikuliert wie schon lange nicht mehr. Nicht nur, weil die Kultur selbst direkt angegriffen wurde, sondern auch, weil sie nicht schweigend zuschauen kann, wenn Tausende von Menschen auf der Flucht nach Europa im Mittelmeer ertrinken.
Vor den Toren Europas tobt ein Krieg. Hier liegen Hunderttausende Vermisste. Die Toten werden nicht identifiziert. Die Angehörigen werden nicht ermittelt. Die Heimatländer werden nicht informiert. Ab dieser Woche lassen wir die Toten nicht mehr in Südeuropa auf Bergen und in Kühlkammern verrotten. Wir holen das Problem nach Deutschland. Gemeinsam mit Angehörigen, Imamen, Pfarrern und Bestattern haben wir unwürdige Grabstätten geöffnet und die Toten exhumiert. Wir präsentieren sie unter den Augen der europäischen Öffentlichkeit, ihren bürokratischen Mördern.
Politische Aktionskunst, die als solche zum Teil nicht auf den ersten Blick zu erkennen ist. Damit hat eine Gruppe namens Zentrum für politische Schönheit im Jahr 2015 Schlagzeilen gemacht. Die Gruppe überführte die Leichen ertrunkener Flüchtlinge aus Sizilien nach Berlin, um sie in der deutschen Hauptstadt würdevoll zu beerdigen. Ein echter Akt der Pietät oder eine makabere Form, gegen die Folgen der europäischen Asylpolitik zu demonstrieren? In der hr-info-Kulturlust haben wir diese Frage an Joschka Fleckenstein vom Zentrum für politische Schönheit gestellt.
Also ich war da unten und habe sehr viel Menschenunwürdiges gesehen, sehr viel Schreckliches gesehen. Totenruhe, die insofern gestört wird, als dass 17 Menschen in einem Kühlschrank übereinander geworfen werden, in Müllsäcken. Diese Menschen werden teilweise verscharrt, man kann es nicht anders sagen, kriegen oft gar keinen Grabstein. In Griechenland werden die mit Zahlen zwischen 400 und 700 in Löcher geworfen. Also das ist für uns eigentlich eine Störung der Totenruhe. Und wir haben jetzt in Berlin wirklich echte Momente erlebt, echt schöne Beerdigungen. Die Familien haben uns gedankt, die Familien wussten vorher nicht, wo ihre Angehörigen liegen. Also das ist keine Störung der Totenruhe. wenn uns irgendein Politiker das vorwirft, dann werfen wir ihm vor, dass für ihn Totenruhe dann wohl bedeutet, dass die Flüchtlinge am besten gar nicht mal auf Sizilien ankommen, sondern im Mittelmeer versinken und vom Fisch gefressen werden. Das ist dann vielleicht deren Auffassung von Totenruhe, das ist nicht unsere.
Also den Vorwurf geben Sie eigentlich weiter oder Sie geben ihn zurück an diejenigen, die ihn erheben. Die Empörung über Ihre Aktion, die ist aber doch mit einkalkuliert, oder?
Natürlich ist die Empörung einkalkuliert. Wir wissen, dass es große Gruppen in Deutschland gibt, die die Flüchtlingskatastrophe ausblenden wollen. Mächtige Parteien, die das ausblenden wollen. Aber wir sollten hier nicht den Kern des Ganzen vergessen. Der Kern ist wirklich, dass wir in einem Kontinent leben, der sich für seinen Humanismus und für sein aufklärerisches Selbstbild rühmt und feiert. Und gleichzeitig haben wir die tödlichsten Grenzen der Welt und uns ist eigentlich jedes Mittel recht, also auch Empörung, um diese Katastrophe nicht länger in irgendeinem schwarzen Loch verschwinden zu lassen, sondern wir wollen die in die Mitte der Gesellschaft tragen und auch ins Zentrum der europäischen Abschottungspolitik, das sich in Berlin befindet, mit dem deutschen Innenministerium, mit der deutschen Bundesregierung. Und die Empörung ist natürlich eines der Mittel, mit dem man da arbeiten kann. Warum kann Kunst nicht dazu da sein, um Leben zu retten?
Die Toten kommen, so hieß die demonstrative Aktion des Zentrums für politische Schönheit. Kurz danach kamen nicht nur Tote, sondern lebende Flüchtlinge in großer Zahl nach Deutschland. Dass Deutschland im vergangenen Jahrhundert selbst Millionen Menschen zu Flüchtlingen gemacht hat, daran hat die Kulturszene 2015 immer wieder erinnert. Zum Beispiel das Theater Willy Prammel in Frankfurt mit einer Bühnenfassung des Romans Transit von Anna Segers. Jan Tussing.
Frankreich 1940. Die Nazis halten den Norden des Landes besetzt. Nur der Süden ist frei. Scheinbar. Denn hier regiert das Regime von Vichy. Aber die französischen Behörden kollaborieren mit den Nazis und liefern jeden Juden aus, den sie aufgreifen. In Marseille sammeln sich Tausende von verzweifelten deutschen Flüchtlingen an. Denn von hier gehen die Schiffe in die freie Welt.
Tut mir leid. Aber Sie sollen sich daran gewöhnen müssen. Diese beiden Hunde sind nun mal meine Reisegenossen.
Als Anna Segers ihren Roman Transit schrieb, war sie selbst im Exil in Mexiko. Als Jüdin und Kommunistin auf der Flucht vor Nazi-Deutschland. Sie hat die Angst und die Not am eigenen Leib erfahren. Auf der Durchreise in Frankreich. Im Transit. Ihren Roman hat der niederländische Regisseur Paul Binnerts nun umgeschrieben zum Theaterstück.
Das Buch erzählt die Geschichte von den Leuten hier in den 40er Jahren. Und wo das jetzt so aktuell ist. Und wo alle Länder Europas also kämpfen eigentlich, darum kämpfen, also um das zu bewältigen, dieses Problem, ist die Geschichte in Transit ein wunderbarer Spiegel für, wie persönlich das ist, wie menschlich das ist. Also nicht Fakten, nicht Daten, nicht Politik. Also es geht um Menschen.
Allmählich lernt man die Gesichter kennen, man fragt sich, wie es mit ihnen weitergeht. Haben sie nun endlich die begehrten Dokumente?
Willy Prammel steht diesmal selbst auf der Bühne, als tschechischer Dirigent auf der Flucht. Das Theaterstück Transit ist der erste von zwei Teilen, den das Willy-Prammel-Theater aufführen wird. Dann will der Regisseur nämlich echte Flüchtlinge in Deutschland auf die Bühne bringen.
Ich habe es mal als Arbeitstitel genannt, eine theatrale Intervention im Transitraum Rhein-Main. Das heißt, wir wollen transitäre Menschen unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlicher Kulturen zusammenbringen mit Deutschen, keine Schauspieler, sondern mit Deutschen, Bürgern oder mit deutschen Jugendlichen und versuchen mal, die Hintergründe dieser heutigen Flucht, dieser heutigen Transitsituation auszuloten.
Der Friedenspreis des deutschen Buchhandels ist traditionell ein sehr politischer Kulturpreis. Im Herbst 2015 bekam ihn der Kölner Orientalist und Schriftsteller Navid Kermani. In seiner Dankesrede in der Frankfurter Paulskirche beklagte Kermani die Zerstörung islamischer Kunst und Kultur durch die Islamisten. Der Islam führe keinen Krieg gegen den Westen, eher führe der Islam einen Krieg gegen sich selbst. Navid Kermani.
Nur 3 Flugstunden von Frankfurt entfernt werden ganze Volksgruppen ausgerottet und vertrieben, Mädchen versklavt, viele der wichtigsten Kulturdenkmäler der Menschheit in die Luft gesprengt, gehen Kulturen und mit den Kulturen auch eine uralte ethnische, religiöse und sprachliche Vielfalt unter, die sich anders als in Europa noch bis ins 21. Jahrhundert einigermaßen bewahrt hatte. Aber wir versammeln uns und stehen erst auf, wenn eine der Bomben dieses Krieges uns selbst trifft, wie am 7. und 8. Januar in Paris, oder wenn die Menschen, die vor diesem Krieg fliehen, an unsere Tore klopfen. Es ist gut, dass unsere Gesellschaften anders als nach dem 11. September 2001 dem Terror unsere Freiheit entgegengehalten haben. Es ist beglückend zu sehen, wie viele Menschen in Europa und insbesondere in Deutschland sich für Flüchtlinge einsetzen. Aber dieser Protest und diese Solidarität, sie bleiben noch zu oft unpolitisch.
Navid Kermani bei seiner Dankesrede für den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Darf ein Friedenspreisträger zum Krieg aufrufen, fragte Kermani gegen Ende seiner Rede. Jedenfalls wolle er darauf hinweisen, dass es einen Krieg gebe, zu dem sich die Europäer verhalten müssten. Die Kultur bleibt auch im Jahr 2016 politisch gefordert.
HR Info. Kulturlust.
Zum Schluss gönnen wir uns noch ein bisschen filmische Unterhaltung. Aus einem Land weit weg von Krieg und Terror, Verfolgung und Flucht, aus Island. Sture Böcke heißt der Film, der auf dem Filmfest in Cannes ausgezeichnet wurde und der jetzt in unsere Kinos kommt.
HR Info. Der Filmcheck. Mit Jan Tussing.
In einem abgeschiedenen Tal in Island leben die wenigen Einwohner des Dorfes ungestört und in Eintracht mit ihren Schafen. Von hier kommen die renommiertesten Schafhirte des Landes, sowie die Brüder Gummi und Kiddi. Allerdings sind die beiden Männer so zerstritten, dass sie seit über 40 Jahren kein Wort miteinander gewechselt haben. Jegliche Kommunikation wickeln sie über einen Hund als Botenträger ab. Eines Tages bricht bei Kiddis Schafen die Tollwut aus. Die Behörden entscheiden, alle Schafe zu keulen. Und Kiddi beschließt, sich gegen die offizielle Anordnung zu wehren. Aber das geht nur mit der Hilfe seines Bruders. Nach 40 Jahren müssen sich die zwei verfeindeten Männer also zusammenraufen, um das zu retten, woran ihr Herz am meisten hängt, ihren Schafen.
Die Schauspieler.
Sigurdur Sigurjonsson und Theodor Juliusson spielen die beiden verfeindeten Brüder. Ihnen gelingt es in dieser Tragikomödie, eine Natürlichkeit und Authentizität an den Tag zu legen, dass man meinen könnte, dieser Film sei eine Dokumentation. Beide Männer sehen mit ihren wilden, struppigen Mähnen genauso aus, wie man sich vereinsamte Isländer in einem abgeschiedenen Tal vorstellt. Wir beobachten sie dabei, wie sie liebevoll ihre Schafe füttern und pflegen, aber wenn sie einander begegnen, dann bleiben sie kalt und abweisend. Tiere sind ihnen lieber als Menschen. In ihrem Schauspiel steckt eine kraftvolle Intensität und Ehrlichkeit, wie es sie nur selten zu sehen gibt. In ihrer sturen Art gleichen sie den Böcken ihrer Herde. Und damit füllen die beiden Schauspieler den Spruch, wie der Herr so's geschehe, mit Leben.
Der Regisseur.
Es ist erst der zweite Spielfilm des isländischen Regisseurs Grímur Hákonarson. Und auch wenn sich Sture Böcke eher unspektakulär und schlicht anhört, so gelingt es Hákonarson doch, eine komplexe, vielschichtige und sehr menschliche Geschichte zu erzählen, in der sich humorvolle und dramatische Elemente abwechseln. Bewusst ungeschönt und nebensächlich zeigt er das Leben der beiden Brüder, wobei besonders der Schafhirte Gummi im Mittelpunkt steht. Dabei greift der Regisseur auf seine langjährige Erfahrung als Dokumentarfilmer zurück. Als Zuschauer werden wir Teil ihres Lebens und spüren die Einöde, die Langsamkeit und auch die Enge der menschlichen Beziehungen. Hákonarson ist dafür bekannt, in seinen Filmen immer Land und Leute seiner nördlichen Heimat zu beleuchten. Und auch in dieser Tragikomödie versucht er, die zahlreichen Facetten von Island einzufangen.
Sehenswert?
Die schlichte, unprätentiöse Art, mit der Regisseur Hákonarson seine Geschichte erzählt, ist beeindruckend und einfühlsam. Der Film lebt ohne Worte. Denn die Gesichter der Schauspieler erzählen ausdrucksvoll vom Leben, von Konflikten und deren Ursachen. Hákonarsons Kameramann hält das filmisch auf sensationelle Weise fest. Es ist übrigens der gleiche Kameramann, Stola Brandt Grovlen, der den deutschen Kinohit Victoria gedreht hat. Sture Böcke ist ein kleines Meisterwerk. Humorvoll, dramatisch und liebenswert. Unbedingt sehenswert.
HR Info, der Filmcheck. Auch auf hrinforadio.de.
Jetzt im Kino Sture Böcke. Das war der Filmcheck von Jan Tussing. Und das war die Kulturlust in HR Info. Den Podcast zum Nachhören und Abonnieren finden Sie wie immer im Netz unter hrinforadio.de. Mein Name ist Christoph Schäffer.